Wir befinden uns in Markus 14 und in Markus 14 haben wir in der letzten Woche gesehen, dass Jesus auf seinen Tod und Begräbnis vorbereitet wurde und hier schon ein prophetischer Akt an ihm vollzogen wurde. Und diese berühmte Salbung von Jesus wird umrahmt von der Geschichte, dass die religiöse Elite, die Hohenpriester, versucht haben, Jesus irgendwie mit List zu ergreifen und zu töten. Und sich dann natürlich freuten, dass einer der 12 Jünger, und zwar Judas Iskariot, sich dazu entschieden hat, Jesus zu überliefern. Übrigens für 30 Silberstücke, das ist alttestamentlich der Preis für einen Sklaven. Das ist besonders makaber, was wir hier sehen, wozu Judas imstande ist, dass er Jesus für einen Sklavenlohn verkauft hat. Aber genau das ist es, wofür Jesus gekommen ist. Als Sklave, um zu dienen. Ja, das wird so richtig krass makaber hier in diesem Kapitel. Und nachdem wir herausgefunden haben in Markus 14, dass Judas derjenige ist, der Jesus überliefern soll, lesen wir in den Versen 12 bis 16 vorerst. Die nächsten Verse unseres Predigttextes bis 26 werden wir im Laufe der Predigt entfalten. Zuerst möchte ich die Verse 12 bis 16 lesen. Und am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sagen Jesu Jünger zu ihm: Wohin willst du, dass wir gehen und bereiten, damit du das Passahmahl essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm. Und wo er hineingeht, sprecht zu dem Hausherrn: Der Lehrer sagt, wo ist mein Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passahmahl essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, mit Polstern ausgelegt und fertig. Und dort bereitet es für uns. Und die Jünger gingen hinaus und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passahmahl. Eigentlich ist es ziemlich seltsam. Wir sind es gewohnt, dass wir Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst gehen. Aber wenn man das sich mal von außen so betrachtet, dass wir hier immer sonntags erscheinen und was wir dann hier machen, ist für jemanden, der überhaupt gar keine Ahnung hat, was hier in solchen Räumen passiert, eigentlich total mindestens komisch. Irre, vielleicht noch nicht ganz, aber vielleicht auch nah dran. Millionen Christen Woche für Woche gehen sonntags in irgendwelche Häuser, setzen sich hin und hören lange Wortbeiträge sich an und singen viel und aus lauter Kehle. Und mich hat mal jemand gefragt, der unsere Gottesdienste besucht hatte und null Berührung mit Christentum und so weiter hatte. Hat mich gefragt, warum singt ihr überhaupt sonntags? Fand ich eine super Frage. Ich habe gedacht, naja, ist halt Gottesdienst. Da singt man. Aber für ihn war das völlig sinnfrei, dass er sich hier hinsetzt und auf einmal alle aufstehen wollen und singen. Und wenn du damit keine Berührung hast, dann muss man sich tatsächlich fragen, warum kommen wir sonntags hierher und singen ein Lied nach dem nächsten? Also so ein Setting, so ein Kontext gibt's irgendwie selten, dass man einfach gemeinschaftlich singt. Außer man ist ein Sing-Fan und geht irgendwie in so ein Chorprojekt oder so, dann singt man heute noch. Aber wo singt man sonst noch kollektiv? Gut, im Fußballstadion. Genau, aber warum singen wir im Gottesdienst? Und weswegen und für wen? Wir besingen ja nicht uns. Wir besingen ja jemand anderen. Aber den sehen wir gar nicht. Und wir schauen alle auf diese Wand und besingen diese Wand. Und für jemanden, der nicht drin ist, der das nicht versteht, der versteht das halt nicht. Und man muss verstehen, dass wir singen, weil wir etwas zu feiern haben. Wir singen, weil wir feiern. Und feiern kann nur jemand, der Grund zur Dankbarkeit hat. Wenn ich keinen Grund zur Dankbarkeit habe, dann ist es sinnlos, meine Stimme zu erheben, vor allem wenn sie vielleicht noch nicht so ganz schön ist und mein Nachbar sie dann auch noch hört. Aber wenn ich den Grund nicht kenne zur Dankbarkeit, dann kann ich nicht authentisch feiern und singen. Natürlich kann ich mich hinstellen und auch einfach mitkrakehlen. Aber so aus ganzem Herzen zu singen, da muss ich schon irgendwie, damit diese Worte auch echt sind, die ich da ausspreche und singe, dann muss ich schon einen Grund haben. Ansonsten begreife ich nicht, was das soll. Und besonders eindrücklich wurde es mir zum ersten Geburtstag unseres Sohnes im Oktober. Wir machen das so, dass wir uns bemühen, wenn unsere Kinder Geburtstag haben, vor ihnen wach zu sein. Das ist erstmal die erste Herausforderung, vor den Kindern wach sein. Und machen wir eine Kerze an und gehen dann gemeinsam als Familie in das Zimmer unseres Kindes und singen. Wir singen ein Lied. Wir gehen dort rein und wir dachten, erstmal haben wir es geschafft, dass wir überhaupt vor Caleb wach wurden. Gut gemacht. Also schnell beeilen, Kerze an, Eleni auch raus aus den Federn, hin. Und dann standen wir vor seinem Bett und wir haben gedacht, dass er schon aufwacht, aber war noch nicht. Er hat geknackt und dann haben wir gesungen. Er wacht nicht auf. nochmal gesungen. Das Lied noch einmal gesungen. So, jetzt müssen wir lauter singen. Irgendwann ist er aus seinem Koma erwacht und sieht uns, ist völlig aus dem Häuschen. So, was ist das jetzt? Dieses Licht? Warum singen die? Und dann steht er so an seinem Gitterbettchen und guckt uns die ganze Zeit an und irgendwann. Wippt er mit. Aber er hat nicht mitgesungen. Er versteht nicht, warum jetzt gesungen wird. Er hat Geburtstag. Das ist Realität. Er ist ein Jahr alt. Aber er weiß davon nichts. Diese Wahrheit hat noch nicht seinen Grips und auch noch nicht sein Herz erfasst, dass er sich nicht auf diese Art und Weise mitfreuen könnte und sagen, ja, ich singe jetzt auch mal das Lied für mich. Versteht ihr? Er ist nicht in der Lage, dieses Lied zu singen, weil er nicht weiß, wofür gibt es jetzt Grund, dankbar zu sein. Aber die Eltern wissen es, die Schwester weiß es, sie ergreift diese Wahrheit und sagt, ja, es ist jetzt richtig, jetzt ein Lied zu singen und es anzustimmen. Es ist jetzt Zeit zu feiern, weil ich den Grund der Dankbarkeit kenne. Und warum jetzt dieser ganze Vorlauf? Wir sind in so einem Moment des Feierns hier in unserem Text. Es wird nämlich ein Fest vorbereitet. Jesus steht im Begriff, mit den Jüngern gemeinsam das große Fest, was Passa heißt, zu feiern. Und es handelt sich um einen jährlichen Gedenktag, also eine Art Geburtstag. Du könntest es vielleicht auch als den Geburtstag des Volkes Gottes, Israel, vielleicht auch so bezeichnen. Ein jährlicher Gedenktag, von dem Gott den Juden gesagt hat, in 2. Mose, ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn. Und deswegen ist klar, dass die Jünger jetzt Jesus fragen, wir haben Grund zur Feier, weil wir dankbar sind, deswegen wollen wir dieses Fest gemeinsam feiern. Und nicht nur wir. Der Kirchenhistoriker Josephus, der 66 nach Christus gelebt hat, also ganz nah an Jesu Zeit, der beschreibt, dass in Jerusalem zur Passazeit circa 2 Millionen Menschen in Jerusalem waren, um dieses Fest zu feiern. Also da war was los. Die wollten daran denken, dass etwas Gutes geschehen ist und wollten dem Ausdruck verleihen und wollten dieses Fest für den Herrn feiern. Aber warum wurde überhaupt dieses Fest gefeiert? Wir werden die nächsten Verse nur verstehen, warum, wenn wir verstehen, warum überhaupt Passa gefeiert wird. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt mit diesem Thema Passa. Jedes Jahr erinnern sich Juden daran, wie Gott Israel aus der Sklaverei befreit hat. Jedes Jahr. Sie gucken immer nach hinten in die Geschichte und sagen, hier war ein riesiger Befreiungsakt. Wir waren in der Sklaverei, wir waren in der Knechtschaft, wir waren im Sklavenhaus Ägypten, heißt es immer wieder im Alten Testament. Und der ägyptische Pharao hatte die Juden damals in seiner Gewalt. Und in dramatischer Weise erzählt uns das Alte Testament, wie Israel aus dieser Gefangenschaft geführt wird. Die haben nicht einfach gesagt, wir wandern jetzt aus und wir haben jetzt keinen Bock mehr und wir suchen jetzt Asyl in Kanaan. Das war nicht so einfach, wenn man versklavt ist. Deswegen braucht es einen Befreiungsschlag und von dem berichtet vor allem das zweite Buch Mose. Und es wird sehr dramatisch berichtet, wie sie aus der Sklaverei befreit werden, wie sie endlich auf die Reise gehen können in das versprochene Land Israel und dort eine neue Ära antreten können, der Freiheit. Das ist im Prinzip die Geschichte von Israel und dort in Israel gedenkt man daran, warum sind wir eigentlich hier? Wir haben uns nicht hier selbst hineinmanövriert, sondern Gott war in der Vergangenheit gut zu uns und deswegen wollen wir feiern. Als der Pharao sich aber weigerte, Israel aus seiner Hand zu geben, drohte Gott dem Pharao durch den Propheten Mose, dass alle Erstgeburten des Landes sterben würden, wenn er nicht einlenkt. Und diese Geschichte lesen wir im 2. Mose und ich möchte mit euch ins 11. Kapitel dieses Buches springen und schauen, was dort passiert ist. Also der Pharao hat sich immer wieder geweigert, dieses Volk ziehen zu lassen, obwohl Mose immer wieder angedroht hat, hey, wenn du das nicht machst, dann wird Gott eine Plage schicken. Sei gewarnt, lass sie frei, wollte er nicht. Und das ging 9 Mal, 9 Plagen, ihr kennt diese Geschichte. Und dann ganz zum Schluss die krasseste Plage, die 10. Plage. Dort sagt Mose nun zum Pharao, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich ausgehen und mitten durch Ägypten schreiten. Dann wird alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf dem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Sklaven hinter der Handmühle, sowie alle Erstgeburt des Viehs. Da wird es ein großes Jammergeschrei im ganzen Land Ägypten geben, wie es noch keines gegeben hat und es auch keines mehr geben wird. Aber gegen keinen von den Söhnen Israel wird auch nur ein Hund seine Zunge spitzen. Vom Menschen bis zum Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Gott wird im Gericht kommen, weil ihr starrsinnig seid, und er wird mit seinem gerechten Gericht, mit seinem gerechten Zorn kommen und er wird in eure Familien eindringen, wenn ihr nicht einlenkt. Gott wird kommen zum Gericht. Ist nicht so eine Botschaft, die wir so gerne heute haben. Deswegen ist auch das Alte Testament nicht so hoch im Kurs. Aber lies einfach mal das Neue Testament, zum Beispiel die Offenbarung, was am Ende der Tage geschehen wird. Es ist so ziemlich eine ähnliche Sprache, die das Neue Testament auch wählt. Gott liebt uns, aber Gott ist ein heiliger Gott, ein herrlicher Gott und er kann nicht 5 gerade sein lassen, denn er bleibt sich selber treu und er kann Ungerechtigkeit nicht einfach tatenlos zuschauen. Das würden wir auch nicht machen, wenn wir mit Ungerechtigkeit konfrontiert werden. Wenn eine große Ungerechtigkeit auf den Straßen geschieht, dann erwarten wir, dass in unserem Fall die Polizei eingreift. Paulus sagt, dem Staat ist das Schwert gegeben. Hier muss Gerechtigkeit geschehen. Man kann nicht einfach 5 gerade sein lassen und so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Und die Sünde des Volkes ist groß vor Gott. Deswegen ist er so krass in seiner Ansage. Und er sagt, ich werde durch Ägypten schreiten und ich werde in eure Familien eindringen und es wird Tote geben. Von bis, egal ob König oder Sklave, aber du wirst sehen, Pharao, wenn du nicht einlenkst, Gott wird einen Unterschied machen zwischen Israeliten und Ägyptern. Jetzt ist aber Folgendes interessant. Im Anschluss nach unserem Text in Kapitel 12 befiehlt Gott, dass ganz Israel Lämmer schlachten soll, das haben wir in der Lesung auch gehört, Lämmer schlachten soll, das Blut mit einem Strauch an die Türpfosten streichen soll. Sie sollen das Lamm aufessen, sie sollen es essen, sie sollen sich einverleiben und sie sollen ungesäuertes Brot essen als Zeichen ihrer Hast und ihrer Eile. Warum sollen sie das tun? Warum sollen sie um Himmels Willen jetzt ein Lamm schlachten? Gott hat doch eine Botschaft an die Ägypter und nicht an die Israeliten. Aber die Israeliten sollen sich jetzt vorbereiten und Lämmer schlachten und irgendwas mit Blut machen. Ich bitte dich, falls du jetzt schon abschalten möchtest, weil du denkst, es hat noch nichts mit dir zu tun, abwarten. Wir brauchen diesen Hintergrund, um zu verstehen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Müssen wir das begreifen? Also, warum sollte auf einmal Israel jetzt etwas tun? Und das lesen wir im nächsten Kapitel, 2. Mose 12, in den Versen 12 bis 14. Da sagt Gott wiederum: Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken. Ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägyptens schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Er sagt: Leute, ich gehe durch ganz Ägypten, ihr lebt in Ägypten und ich werde die Juden nicht verschonen, weil sie einfach Juden sind. Nur weil ihr mich kennt und meinen Namen in eurem Mund trägt, heißt es nicht, dass ich einfach nur deswegen euch verschonen werde. Wenn das Schwert, das sehen wir hier, wenn das Schwert der Gerechtigkeit Gottes über uns Menschen kommt, dann bleibt grundsätzlich kein Mensch verschont. Kein einziger. Auch Israel gilt diese Botschaft: Gott kommt zum ultimativen Gericht. Auch ihr, liebe Israeliten, müsst euch vorbereiten. Ihr könnt euch nicht einfach hinsetzen und so tun: Naja, schau dir unsere Gerechtigkeit an. Nee, Gott weiß es besser. Und deswegen sagt Paulus: Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Beachte diesen Vers. Und wenn du ihn mit deinen Ohren hören kannst, dann lass es zu, dass auch die Ohren deines Herzens diesen Vers hören. Es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt. Das sagt Paulus als Jude. Und weil sie gesündigt haben, erlangen sie nicht die Herrlichkeit Gottes. Kurz vorher sagt: Es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Gott macht keine Unterschiede aufgrund deiner Herkunft, aufgrund deiner Sozialisation, aufgrund deiner Kultur. Das ist nicht der Maßstab, wo Gott agiert. Das ist nicht der Maßstab, den Gott anlegt. Es gibt nur einen Unterschied. Entweder man begibt sich im Glauben unter den Schutz, den Gott anbietet, oder nicht. Entweder die Israeliten begeben sich unter den Schutz, den Gott anbietet, oder nicht. Das ist der Unterschied. Und das ist das, was Mose dem Pharao sagt: Du wirst sehen, dass Gott zwischen den Ägyptern und den Israeliten einen Unterschied machen wird. Aber nicht, weil wir Juden sind, sondern weil wir Gott vertrauen. Und weil wir sein Schutzangebot ernst nehmen und uns demütigen, erkennen auch wir, sind genauso wie die Ägypter, die es auch verdienen, vor Gott nicht zu bestehen. Aber wir ergreifen diese Gnade Gottes. In dieser Nacht wird es in jedem Haus einen Toten geben. Entweder ein Familienmitglied oder ein Lamm als Stellvertretung. Es wird Tote geben. Entweder wir sterben oder der Stellvertreter. Aber wer Gott vertraute, suchte Zuflucht unter diesem stellvertretenden Opfer, dem Blut des Lammes, und der Todesengel verschonte das Haus und ging vorbei. Und das ist das, was gefeiert wird. Passa bedeutet vorübergehen. Die Israeliten feiern nicht ihre Selbstgerechtigkeit. Die Israeliten feiern, dass Gott an ihnen in Gnade vorübergegangen ist. Und dass er ihren Glauben gesehen hat. Das ist der Grund zur Feier, auch in Markus 14. Also das ist dieses ganze religiöse und kulturelle Setting, in dem wir gerade stecken, in Markus 14. Und jetzt lesen wir weiter. In Versen 17 bis 21 heißt es. Und als es Abend geworden war, kommt er mit den Zwölfen. Und während sie zu Tisch lagen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern, der, welcher mit mir isst. Sie fingen an, betrübt zu werden und einer nach dem anderen zu ihm zu sagen: Doch nicht ich? Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Wenn wir weiterlesen würden, was wir jetzt noch nicht machen, werden wir sehen, nach dieser Ankündigung des Verrats folgt dann das Brotbrechen und dann, wie wir es kennen, das Abendmahl. Ja, aber eigentlich ist dort dann das Passamahl, was gefeiert wird. Aber zwischen Ankündigung, wir wollen jetzt Passa feiern, macht den Saal fertig, und dem Passamahl liegt eine spannende Geschichte mit Judas, dass er Jesus verraten wird. Und plötzlich beginnt Jesus davon zu reden, dass der Tod des Menschensohns bevorsteht. Menschensohn, ich habe es immer wieder schon gesagt in dieser Predigtreihe, Menschensohn ist ein messianischer Titel für die Person, die kommen soll, die versprochene Person, die Rettung bringt für das Volk. So sehr Israel sich über die Befreiungstat in der Vergangenheit freute, über diese große Rettungsaktion Gottes, ihre Propheten erinnerten die Israeliten ständig daran, dass sie eine viel, viel größere Befreiung notwendig hatten. Die Propheten haben gesagt: Ruht euch nicht in dieser großen Befreiungstat aus, ihr braucht eine viel, viel größere Befreiungstat. Und von dieser Befreiungstat lesen wir in Jeremia 31. Dort heißt es, Vers 31, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sie brauchen etwas Neues. Denn auch hier haben sie wieder versagt. Auch wenn sie sich immer wieder daran erinnern, merken sie, wir schaffen es nicht, ein Leben mit Gott zu leben, so wie es ihm gefällt. Wir brauchen diesen neuen Bund. Wir brauchen eine viel, viel größere Befreiungstat. Aber was soll genau befreit werden? Jeremia sagt es vorher, einige Kapitel vorher. Es braucht die Befreiung unseres Herzens. In Jeremia 17 heißt es nämlich, Vers 1, die Sünde Judas ist geschrieben mit einem eisernen Griffel, mit diamantener Spitze. Sie ist eingegraben in die Tafel ihres Herzens. So deutlich spricht Jeremia, ja, ihr wurdet befreit, das war eine große Rettungstat, aber ihr braucht eine viel, viel größere, eine tiefgreifende Errettung, und das ist euer Herz. Euer Herz braucht Befreiung, und die Sünde, eure Schuld, ist da richtig hineingraviert. Deswegen sagt er in Vers 9, trügerisch ist das Herz, mehr als alles. Und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Das ist eine ziemlich krasse Botschaft von Jeremia. Jeremia sagt nicht, hör auf dein Herz. Das ist das Falscheste, was du tun kannst. Weil er sagt, hey, habt ihr gehört eben gerade im ersten Vers, was ich euch gesagt habe? Eure Sünde ist eingraviert in euer Herz. Und das versklavt euch immer wieder neu. Deswegen sagt er in Kapitel 31, den Text, den ich eben gerade angefangen habe, weiter. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Was war vorher geschrieben? Unsere Sünde.
Aber jetzt werde ich mein Gesetz, meine Worte, meine Weisungen, meine Weisheit werde ich in ihr Herz hinein gravieren. Erst das wird die größere Befreiungstat werden. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren oder sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Ich werde das, was ihr Herz so sehr prägte, daran werde ich nicht mehr denken. Ich werde es vergeben. Aber die Frage ist, wie soll das geschehen? Soll jetzt Gott sagen, ach ja, jetzt habe ich einfach keinen Bock mehr und sagen, ja, jetzt reicht's. Ich vergebe dir einfach, weil ich vergeben will. Auch die Propheten geben auch hier drauf eine Antwort. Wie kann diese Gravur in unserem Herzen, wie wird sie entfernt? Und das sagt, ich zitiere es immer wieder, Jesaja 53, der andere Prophet Jesaja geht genau darauf ein, in den Versen 5 bis 7, hört diese Worte, wie Gott dieses Problem löst, wie er das 700 Jahre bevor Markus 14 geschehen ist, was Jesaja da sagt. Doch er war durchbohrt. Wir wissen, wer durchbohrt wurde, oder? Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe, unsere Sünde, lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm. Lamm, Klingelingeling, Passa, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern und hat. Und er tat seinen Mund nicht auf. Und das ist genau das, was Jesus tat. Und alle sich darüber verwunderten, warum verteidigst du dich nicht selbst? Jesaja hat gesagt, warum? Die Befreiungstat eures Herzens liegt jetzt in meiner Hand. Und ich werde mich nicht dagegen wehren. Ich bin das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und deswegen kann Johannes der Täufer in Kapitel 1 sagen, als er Jesus sieht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Alle Passalämmer, die da immer gegessen wurden, ja, man hat sich darüber gefreut, aber man wusste immer wieder, aber unser Herz ist böse. Wir brauchen irgendwie dieses Lamm, wir verstehen nicht, irgendwie eine Messiasgestalt, eine Zukunftsgestalt, irgend so ein Friedenskönig, der kommen wird und der wird wieder neu ein stellvertretendes Opfer darreichen. Aber das wird endlich ein Opfer ein für alle Mal sein, dass wir nicht mehr Passa feiern brauchen, weil endlich das Lamm geschlachtet wurde für unsere Sünden. Und dass dieses Passafest in Markus 14, wo wir jetzt wieder zurückkehren werden, wird ein einzigartiges Fest sein. Es wird anders sein als alle anderen Passafeiern vorher. Darum hat Jesus auch diesen traditionellen Ablauf dieser Passafeier unterbrochen. Die Tradition, wann man welchen Becher nimmt und wann man das Brot nimmt und so weiter, hat er unterbrochen und hat dem Passa eine neue Bedeutung gegeben, weil er gezeigt, hier passiert jetzt etwas Neues mit mir. Markus 14, 22 bis 26. Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach, nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den. Sie tranken alle daraus und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Das Matthäusevangelium fügt noch hinzu, zur Vergebung eure Sünden? Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Jesus initiiert jetzt hier etwas Neues mit diesem Brot und mit diesem Kelch. Traditionelle Passa-Elemente. Und er gibt ihnen eine neue Bedeutung. Er möchte zeigen, Hey Leute, eure Sünde, eure Scham, eure Zerbrochenheit, ich werde sie auf mich nehmen. Ich werde sie auf mich nehmen. Ich werde dafür zerbrechen und ich werde das Gericht Gottes für euch stellvertretend tragen. Das, was ihr jedes Jahr feiert, was in der Vergangenheit war, etwas viel Größeres wird jetzt geschehen. Und es ist sehr interessant, dass keins der Evangelien berichtet, wie die Jünger das Lammfleisch essen. Vom Lamm auf dem Tisch ist gar nichts gesagt. Sie haben es vielleicht gegessen, mag sein, aber es ist interessant, dass es nicht berichtet wird. Und es ist so, als wenn die Evangelisten uns sagen möchten, hab deinen Fokus nicht auf das Lamm, was auf dem Tisch liegt, sondern sei fokussiert auf das Lamm, was am Tisch sitzt. Hier ist das Lamm. Hier ist das Lamm. Und er nimmt diese Elemente und sagt, esst und trinkt, nehmt mich auf. Nehmt mich auf. Vertraut mir. Ich bin der Schutz, den Gott anbietet. Ich bin die Befreiung, die Gott anbietet. Darum sagt Paulus im 1. Korintherbrief, unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Darum lasst uns das Fest feiern. Unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Lasst uns das Fest feiern. Nicht, weil wir auf unsere Selbstgerechtigkeit vertrauen, sondern weil wir wissen, wenn wir uns einen Moment ehrlich machen, dass wir mit unserer Gerechtigkeit nicht weit kommen. Dass auch unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid ist. Dass wir uns nicht vor Gott gut machen können, sondern wir bekennen müssen, Gott, du bist gut und ich bin es nicht. Ja, ich bemühe mich Tag für Tag, aber ich spiegel nicht das wider, was ich widerspiegeln sollte. Die Ebenbildlichkeit, in die du mich kreiert hast, die ist entstellt. Ich tue meinem Nächsten nicht Gutes. Ich habe schlechte Gedanken. Ich habe zu oft schlechte Taten. Und ich kann nicht so lieben, wie du liebst. Und wir deswegen in diese Rettungszeit Jesu in Angriff nehmen und sagen, Herr, ich brauche eine Heilung meines Herzens. Ich brauche es, dass du die Türpfosten meines Herzens mit deinem Blut überstreichst, dass der Zorn Gottes über meine Sünde nicht mich trifft, sondern dich. Und deswegen berge ich mich in Jesus, ich berge mich in Christus und vertraue ihm, dass er für meine persönliche Sünde gestorben ist. Nur wir haben leider in unseren Kirchen heutzutage eine Verzerrung oder eine Neugewichtung, nehmen eine Neugewichtung vor, dass wir über diese Themen ungern sprechen möchten. Dass wir einen Stellvertreter für unsere Schuld nötig haben. Es wird immer und immer mehr geleugnet, weil es ein Affront ist gegen den menschlichen Stolz. Nein, sag mir nicht, dass das wahr ist über mein Leben. Meine Gerechtigkeit reicht aus. Aber Jesus am Kreuz zeigt, wohin unsere Gerechtigkeit ihn gebracht hat. Da war nicht viel von Gerechtigkeit. Und so sagt zum Beispiel ein Theologe in einem Artikel aus seiner Freikirche, ich denke schon lange darüber nach, ob diese Theologie zu meinem Gottesbild passt. Ich denke schon lange darüber nach, ob diese Theologie zu meinem Gottesbild passt. Sollte Gott wirklich seinen eigenen Sohn opfern müssen, um mir meine Schuld vergeben zu können? Ich weiß nicht. Auch wenn dieser Theologe nicht weiß. Paulus sagt, ich will nichts anderes wissen als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Punkt. Auch wenn du nicht weißt, ist das passend, ist das nicht schwierig für uns heute, ist das nicht alles so ein bisschen blutig und ist das nicht alles viel ganz schön brutal und zu viel Gewalt und so weiter, muss das denn alles sein? Ich weiß nicht. Paulus sagt, als Jude, der weitaus gerechter war von seiner Erziehung, von seiner Prägung, von seinen Traditionen, als wir, sagt, Ich will nichts anderes wissen als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt, denn ich weiß, dass ich der größte Sünder bin von allen. Meine Lieben, und das sagt er in einem Zustand, wo er schon Christ ist und er weiß, wenn Gott uns die Augen öffnet für unser Herz, dann sehen wir, ja, unser Herz ist trügerisch und es ist unheilbar. Aber, mein Herr Jesus Christus ist gekreuzigt für mich. Und ich kann aufatmen, ich kann frei sein. Gott setzt mich frei, Gott setzt mich nicht mehr fest, Gott degradiert mich nicht aufgrund meiner Schuld, sondern er nimmt mich an, wie er Christus aufgenommen hat. Ich bin nun sein Kind, ich bin seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn, aber nicht, weil ich so perfekt lebe, sondern weil Jesus perfekt ist und seine perfekte Gerechtigkeit, wie Jesus gelebt hat, mir umsonst angerechnet wird und ich aus dieser Wahrheit ein neues Leben beginne und neu agiere, neu denke und neu handle. Das bringt die Veränderung in unsere Herzen hinein. Deswegen sagte jemand einmal, bewegt man den Glauben von diesem Zentrum des Kreuzes fort, so hat man den Nagel in den Sarg der Kirche geschlagen. Die Kirche ist dann dem Tod geweiht und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie ihr Leben aushaucht. Jede Gemeinde, die den Fokus vom Evangelium, von der guten Nachricht, dass Gott den Sünder liebt und den Gerechten für den Ungerechten leiden lässt, umsonst, wer von diesem Fokus abrückt, da ist der Nagel in den Sarg geschlagen. Lasst mich meinen Freund zitieren. Charles Spurgeon im 19. Jahrhundert. Er wusste noch nicht, dass wir befreundet sind, aber ich weiß es. Es ist, als wenn er prophetisch gesprochen hätte in unsere Zeit. Wenn jemals der traurige Tag kommen sollte, da all unsere Kanzeln von der modernen Theologie voll sind und die alte Lehre von einem stellvertretenden Opfer verworfen wird, dann bleibt kein Wort des Trostes für die Schuldigen oder der Hoffnung für die Verzagten übrig. Dann wird ein stummer Geist diese düstere Welt besitzen und keine Stimme der Freude wird die Stille der Verzweiflung durchbrechen. Möchtet ihr, dass ich die Lehre des Blutes verschweige? Möchte jemand von euch solche schreckliche Tat versuchen? Werden wir getadelt werden, wenn wir beständig die vom Himmel gesandte Botschaft von dem Blute Jesu proklamieren? Werden wir zurückhaltend sprechen, weil einige Personen bei dem Ton des Wortes Blut zusammenschaudern? Oder weil einige Gebildete sich gegen den altmodischen Gedanken vom Opfer auflehnen? Nein, wahrlich, wir wollten lieber, dass uns die Zunge ausgeschnitten würde, als dass wir aufhörten, von dem teuren Blute Christi zu sprechen. Für mich gibt es nichts außer diese große Wahrheit, worüber es wert wäre, nachzudenken oder zu predigen. Sie ist der Anfang und das Ende des gesamten christlichen Glaubens, nämlich, dass Gott seinen Sohn in den Tod gab, damit Sünder leben könnten. Und diese Wahrheit ist so konfrontativ. Unser Herz wird nur anfangen zu jubeln über diese Wahrheit, wenn Gott selber dir die Augen öffnet für dein Herz, dass du in seinem Licht stehst und merkst, wie viel Finsternis ist bei mir. Wenn Gott das uns offenbart, meine Lieben, dann tut er das nicht, um uns zu geißeln. Es ist ein Akt der Gnade und der Liebe, weil diese Offenbarung uns in seine Arme treibt. Er sagt, ich zeig dir das nicht, um dich niederzumachen. Ich zeig dir das, um dir zu zeigen, dass meine Arme ausgebreitet sind für dich. Also komm jetzt nicht mit Selbstverdammung und Selbstkasteiung, sondern komm zu mir. Komm zu mir. Für deine Schuld ist bezahlt worden. Und ich liebe es, wie Jesus endet. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Was Jesus hier sagt ist, ich lege ein Gelübde ab. In der damaligen Zeit, wenn man gesagt hat, ich werde nicht mehr essen oder nicht mehr trinken, bis zu dem Zeitpunkt, bis das geschieht, hat man einen Schwur geleistet. Man hat ein Eid abgelegt, man hat ein Gelöbnis ausgesprochen und hat gesagt, das soll 1000% gelten, was ich euch sage. Nehmt mich auf. Nehmt mich in euer Leben auf. Esst mich, trinkt mich, glaubt an mich, bergt euch bei mir. Und ich sage euch, ich werde euch in das Reich Gottes hinübertragen. Und ich lege es mit dem Schwur ab. Ich werde nicht mehr trinken. Es gibt eine Szene, wo Paulus Gegner hat in einer Stadt und sie sind total entsetzt darüber, dass er das Evangelium predigt. Und sie sagen, sie rotteten sich zusammen und legten einen Schwur ab und haben gesagt, wir werden nicht mehr essen und trinken, ehe er stirbt. Blöd gelaufen. Paulus ist nicht gestorben. Aber so massiv unterstützt Jesus diese Wahrheit und sagt, hey, zweifelt nicht, ich trage euch in das Reich Gottes. Und indem er das Reich Gottes in seinen Mund nimmt, schwört er beim Allerhöchsten, ich schwöre bei Gott im Himmel, dass das wahr ist. Das ist mein Eid an euch. Das ist mein Versprechen. Ich werde euch tragen in das Reich Gottes, wenn ihr mir glaubt. Jesus ist die Sache zu uns. Ich komme zum Schluss. Jesus ist die Sache mit uns so ernst, dass er alles aufgegeben hat, um dich zu gewinnen. Alles aufgegeben hat, um dir nicht nur deine Schuld zu zeigen, sondern vor allem deine Schuld auf sich zu laden. Er hat alles auf sich genommen, um dir die Möglichkeit zu geben, dass du dich bei ihm bergen kannst und Frieden mit Gott schließen kannst. An uns liegt es einfach nur zu sagen, Herr, ich bekenne, dass du recht hast und ich Hilfe brauche. Mein Herz braucht Hilfe. Mein Herz braucht neues Leben. Mein Herz braucht Befreiung. Herr, ich will feiern mit dir. Das ist das nämlich, was Jesus direkt danach gemacht hat. Als er fertig war, gingen sie hinaus und sangen ein Loblied. Jesus steht vor seinem Tod und er lobt. Er betet an, weil das, was er tut, ist Grund zum Loben, Grund zur Dankbarkeit. Darum können wir feiern. Lasst uns beten, bleibt sitzen. Lasst uns einen Augenblick der Stille haben. Und ich möchte den Segen an diesem Punkt sprechen. Ich segne euch im Namen des Lammes, was für uns geschlachtet ist und uns Freiheit schenkt, dass du in diesen Genuss der Befreiung und der Vergebung unserer Schuld kommst und bleibst. Dass diese Wahrheit dein Herz erfüllt und die nächste Woche eine Woche voller Freiheit ist, voller Gesang, voller Lob, dass Menschen fragen müssen, warum bist du so froh? Was erfüllt dein Herz? Was ist der Grund deiner Dankbarkeit? Dass du in die Lage versetzt wirst zu sagen, ich wurde befreit und auch du kannst frei sein. Geht als Gesegnete mit dem Lamm voran. Amen.